Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ein Wort aus dem 1. Korintherbrief ist uns für heute Morgen, ist euch für uns für heute Morgen angetragen. Dort lesen wir ab dem Vers 20. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Die Auferstehung Jesu ist schon immer umstritten gewesen. Es ging gleich los bei den Jüngern. Jesus begegnet den Frauen im Garten. Und die stürzen los und erzählen es den Jüngern. Jesus ist auferstanden, wir haben den Herrn gesehen. Und es war ihnen, als sei es Geschwätz. Der fromme Petrus. Die konnten es gar nicht fassen. Der Thomas wird immer so gescholten als der Ungläubige. Die anderen waren auch nicht besser. Und dann tritt Jesus mitten unter sie. Und da sehen sie ihn, mein Herr und mein Gott. Thomas war nicht dabei, aber später durfte Thomas, Jesus anfassen, und auch dort begreift er die Wahrheit der Auferstehung. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Die Auferstehung Jesu ist nicht nur wichtig für unsere Lehre als Christen, sondern das ist existenziell, lebenswichtig. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist er nichts mit Vergebung. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann habt ihr auch keine Hoffnung. Worauf hofft ihr dann? Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt es auch keine Auferstehung der Toten. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber Jesus ist auferstanden. Als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Die Entschlafenen. Die Bibel beschreibt den Tod als Zustand des Schlafes. Und Jesus ist der erste dieser Entschlafenen, der am Anfang wiederbelebt. Denkt mal an Lazarus. Aber Jesus ist der erste, der den neuen Auferstehungsleib gekriegt hat. Die neue Schöpfung. Und wenn wir vom Erstling reden, dann wissen wir, dass da noch mehr kommt. Das Volk Israel, wenn die geerntet haben, da wurde die Erstlingsfrucht Gott geheiligt. Und da wurde die ganze Ernte geheiligt. So auch Jesus. Er ist der Erstling. Und er zieht die anderen nach. Der Tod ist der Feind des Menschen. Der Mensch hat so ein bisschen Angst vorm Sterben. Das ist nicht, was zum Leben gehört. Das ist eigentlich was Widernatürliches. Und man zittert davor. Man will das nicht wahrhaben. Und wenn man so die ganzen Bemühungen liest heutzutage, die EU kämpft um reine Luft und was weiß ich nicht alles, da soll der Tod vermieden werden mit allen Mitteln. Und auch in der Bibel finden wir die Angst vor dem Tod. Zum Beispiel die Söhne Korachs, die schreiben da sogar einen Psalm drüber. Da lesen wir im Psalm 88. Wirst du an den Toten Wunder tun oder werden die Verstorbenen auferstehen und dir danken? Wird man im Grabe deine Güte erzählen und deine Treue bei den Toten? Werden deine Wunder in der Finsternis erkannt? Oder deine Gerechtigkeit im Lande des Vergessens? Die hatten Angst vorm Sterben. Die wussten noch nichts von der Auferstehung. Und im Hebräerbrief lesen wir, dass wir Menschen seit Geburt aus Angst vor dem Tod Sklaven sind. Und auch hiervon will uns Jesus befreien. Da heißt im Hebräer 2, Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch Jesus selber Fleisch und Blut angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Und ein bisschen Ehre, denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken. Da hat was Neues angefangen. Jetzt gibt's Hoffnung. Und im Grunde genommen ist die Auferstehung nicht ein fernes Ereignis, wo wir mal drauf zuleben, sondern im Grunde genommen, im geistlichen Sinne, seid ihr bereits mit Jesus auferstanden. Es ist aber noch nicht sichtbar geworden. Lesen wir zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Gott hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Oder im Römerbrief, als es um die Taufe geht, Kapitel 6. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Oder 2. Korinther 4. Denn wir wissen, dass der, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Und jetzt wird es konkret, Kolosserbrief. Mit ihm, mit Jesus, seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit seinem Tod eins gemacht. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Du bist durch die Taufe mit seinem Tod eins geworden. Du bist mit ihm gestorben. Und durch den Glauben bist du mit Jesus jetzt schon auferstanden. Es ist dann keine Frage, ob oder ob nicht, sondern es ist nur noch die Frage, wann. Und da geht es weiter im Kolosserbrief. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Ist das nicht ein Trost? Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Als Adam ganz interessiert zuschaute, wie seine Frau den Disput mit der Schlange führte, ob denn du von dem Baum des Lebens gut zu essen sei oder nicht, steht er dabei, passt auf, was die nur aushandeln, und Eva isst, und Adam kriegt von der Eva die Frucht gereicht und er nimmt und isst auch. Die Folge davon lesen wir im 1. Mosebuch. Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht hast und hast von dem Baum gegessen, ich kürze das ein bisschen, darum sollst du im Schweiße deines Angesichts dein Brot essen, der Acker sei verflucht um deinetwillen, bis du wieder zur Erde werdest, von der du genommen bist. Und dieser Fluch hängt uns an, bis jetzt. Wir sind alle von dem Adam, wir stammen alle vom Adam ab. Ihr wisst, wie Gott Adam gemacht hat, aus einem Klumpen Ton geformt, schön gemacht. Und dann blies er ihm den Odem des Lebens ein. Und so wurde Adam, der Mensch, zu einem lebendigen Wesen, zu einer lebendigen Seele. Und wir stammen alle von Adam ab und wir haben dieses Sterben geerbt. Da kommen wir nicht raus. Aber wie durch Adam alles ins Verderben gerissen wurde, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Jesus hat es repariert. Und er stellt nicht nur den paradiesischen Zustand wieder her, sondern er macht es viel Besseres. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die Christus angehören. Man kann auch übersetzen, danach, die Christus bei seiner Ankunft angehören. Danach das Ende. Wir haben einen Gott der Ordnung. Da geht es nicht drunter und drüber, da geht es nicht durcheinander, sondern da herrscht Ordnung. Wie beim Militär. Wenn da eine Parade ist, da rennen die nicht alle durcheinander, sondern da läuft der General vorne weg und dann kommt die, was weiß ich, Kavallerie und dann die Infanterie und dann die Kanonenschützen und hinterher die Kirche. So ist es auch bei Gott. Als Erstling Christus. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist. Das gab es noch nie. Eine neue Schöpfung. dann die, die Jesus angehören, wenn er kommen wird. Das sind wir, die Christen. Und danach das Ende. Da werden die anderen Toten auferweckt. Das Ende dauert ein bisschen länger, das ist in der Offenbarung beschrieben. Darauf leben wir zu, das ist der Moment der Auferstehung für uns. Das ist die Hoffnung unseres Glaubens. Die Hoffnung unseres Glaubens ist der Seelenseligkeit, schreibt Petrus mal, und Luther übersetzt es hier schön verquer mit Seelenseligkeit. Wenn in der Bibel von Seele die Rede ist, da geht es um den Menschen als Ganzes. Der Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist. Das kann man nicht auseinander dividieren. Das ist komplett. Und der Seelenseligkeit, das heißt nichts anderes als des ganzen Menschen. Unsere Hoffnung, wir werden uns kommen wird, die Christus an Verstehung heilt an der ersten Auferstehung. Das ist auch der Augenblick, wo Jesu offenbar werden müssen. Christen geführt haben. Da geht es nicht um Leben oder Tod, um die Beurteilung deines Lebens. Was hast du gemacht als Christ? Das ist so eine Art Meisterprüfung. Zeig mal her, was hast du gemacht? Klasse, prima, hier kriegst du eine Krone oder vier. Oder der andere wird sich schämen. Was ist denn das? Haus ins Feuer, das taucht nicht. Du hast dich nur um dich selber gekümmert, um deine eigenen Interessen gedreht. Deine Mitmenschen waren dir vollkommen egal. Und der Herr im Grunde genommen auch. Aber du bist trotzdem gerettet. Aber so wie durchs Feuer hindurch. Du wirst Schaden leiden, aber du bist beim Herrn. Aber wollen wir uns nicht darauf ausruhen, sondern wollen wir uns anstrengen. Paulus war das immer Ansporn. Er wusste das, dass er vom Richterstuhl Christi offenbar werden muss. Und er wollte dem Herrn wohlgefallen. Du hast mir so viel Gutes getan. Was hast du mir alles geschenkt? Ich will für dich mich einsetzen. Ich will für dich wirken. Danach das Ende. Wenn er das Reich dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und alle Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Das Ende. Ich lese mal aus Offenbarung 20. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Ich lasse was aus. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Wer wird dort gerichtet? Sind wir dort dabei? Nein. Die Gläubigen sind ja schon auferstanden und vor dem Preisrichterstuhl Christi beurteilt worden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Nicht die Auferstandenen, die Toten. Auch die geistig Toten, die Jesus nicht wollten. Aber Gott ist gerecht. Er beurteilt die Menschen danach, was sie getan haben in ihrem Leben. Werden ihre guten Taten beurteilt, ihre bösen Taten. Und dann wird das Urteil gesprochen. Und trotzdem oder letztendlich werden sie in den Feuersee geworfen, in die Hölle. weil sie nicht im Buch des Lebens geschrieben sind. Im Buch des Lebens finden sich all die Menschen, die an Jesus glauben. Im Übrigen, der Teufel wird sich auch im Feuer sie finden. Und das ist dort nicht der Chef, sondern er wird gerichtet. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halten wir fest, ein jeder nach seiner Ordnung, als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die Christus angehören, Auferstehung, Preisrichterstuhl Jesu, Hochzeitsmahl des Lammes, und dann das Ende, das Gericht vom großen weißen Thron, wo alle anderen gerichtet werden nach ihren Werken. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was für eine törichte Frage ist das, schreibt Paulus weiter. Wie unverständlich seid ihr. Was du sähst, das wird doch nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Du sähst doch auch nicht den Leib, sondern ein bloßes Korn von Weizen oder einem anderen. So beschreibt Paulus die Auferstehung. Wir werden nicht bloß wiederhergestellt, sondern es wird was gänzlich Neues gemacht. Wenn jemand stirbt, der wird begraben und von den Mikroben verstoffwechselt. Da bleibt nicht mehr übrig, wenn man da lang genug im Grab liegen hat. Bleibt bei Kohlenstoff, bei Wasserstoff, bei Mineralien. Oder wird verbrannt. Oder wird von den Löwen gefressen oder von irgendwelchen anderen schlimmen Dingen vernichtet. Da ist nichts mehr da, was aufzuerwecken wäre. Sondern Gott schafft was Neues, eine neue Schöpfung. Wenn es soweit ist, dann ruft Gott der Vater und es wird neu. Und Paulus stellt es so dar, so gänzlich anders, wie das Weizenkorn ist, im Vergleich zu der Pflanze, die dort aufwächst. So gänzlich anders ist unser zukünftiges Leben im Vergleich zu dem jetzt. Es wird gesät verweslich. Wir sagen, es wird gesät in Vergänglichkeit. Unser Körper ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Da wird alt, tut jetzt hier weh und dort kommt der Ersatzteil und hier unten. Das vergeht. Das ist der Lauf der Zeit. Das gehört zum Leben dazu. Hat mir jemand gesagt, alt werden ist nicht für Feiglinge. Aber wir haben eine Hoffnung, dass es weitergeht. Es wird gesät in Niedrigkeit. Und es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit oder in Schwachheit. Und es wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Das sage ich euch, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch wird das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit erben können. Das taugt nicht für Gottes Reich. Der Moment der Auferstehung wird in der Bibel auch als die Wiedergeburt beschrieben. Petrus fragt Jesus mal im Matthäus-Evangelium, Herr, was, wir haben alles verlassen, um dir nachzufolgen. Was kriegen wir denn dafür? Und das antwortet ihm Jesus, in der Wiedergeburt werdet ihr das alles hundertfach zurückerhalten. Güter, Äcker, Familie. Es ist was gänzlich Neues. Und die Wiedergeburt, die beginnt schon jetzt, dort, wo Menschen zum Glauben kommen, wo jemand auf das Wort Jesu hört, wo Glauben aufkeimt in ihm. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das darfst du glauben. Jesus hat dich mit dem heiligen Gott versöhnt. Und das ist nicht von deiner Leistung abhängig, sondern allein von Gottes Gnade. Als Jesus dort am Kreuz hing, trug er die Sünde der Welt, auch deine Übertretung hat er dort getragen und hat sie aus der Mitte seines Volkes rausgeschafft. Als Jesus dort am Kreuz hing, versöhnte er uns gottlosen Menschen mit dem heiligen Gott. Dort hat Gott dich gerecht gesprochen, ob du dich so fühlst oder nicht, das spielt keine Rolle. Das darfst du glauben, das steht in der Schrift geschrieben. da beginnt die Wiedergeburt, wo der Glauben aufkeimt. Herr Jesus, danke. Und vielleicht bist du jetzt unsicher und denkst, oh, wo bin ich denn jetzt dabei? Bin ich bei der ersten Abteilung dabei oder bei der anderen Hilfe? Was soll denn werden? Du prüf dich mal selber. Jesus schreibt zum Beispiel im Johannesevangelium uns auf, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Zum Beispiel. Oder Johannes 5, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und jetzt prüf dich mal, hörst du das Wort Jesu? Hörst du seine Zusage? Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Hörst du es? Und glaubst du dem, der ihn gesandt hat? Glaubst du ihm, dass er der Christus ist? Der Auferstandene, der Sohn des lebendigen Gottes? Und Johannes schreibt es in seinem Brief sogar nochmal, um die Christen zu trösten. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Neuem geboren. Und das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr aus Gott geboren seid. Du dürft euch trösten. Und wenn in dir so Zweifel im Herzen ist, dann geh zu Hause auf die Knie und danke dem Herrn für seine Errettung. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Lass dich nicht verrückt machen. Aber wenn es viel Zweifel ist, dann dank dem Herrn, befehl dich ihm an und sei gewiss, dass seine Zusage dir gilt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, was bisher noch nicht offenbar war. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick, in einem Nu. Das war der Strom aller. Zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Das ist der Moment der ersten Auferstehung. Paulus beschreibt dasselbe noch einmal im Thessalonicher Brief. Die Gemeinde in Thessalonik, die glaubten an Jesus als ihren Herrn, sie folgten ihm nach und sie wurden ganz unruhig, weil Jesus nicht kam. Und die Gemeindeglieder begannen zu sterben. Was ist denn nun, Herr Jesus? Was wird? Und da schreibt Paulus diesen Trostvers an die Gemeinde. Das sagen wir euch aber mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Das ist ein Trost für uns. Da dürfen wir uns trösten, wenn Leute sterben, wenn liebe Menschen aus dem Leben gerissen werden. Wir werden uns wiedersehen am Tag der Auferstehung. Tröstet euch damit. Zuerst werden die Toten auferstehen, die in Christus gestorben sind. Die verstorbenen Gläubigen werden auferstehen. Und dann werden sie dem Herrn entgegengerückt. In die Wolken, in die Luft. Als Jesus aufgefahren ist in den Himmel, zum Himmelfahrtstag, da wurde Jesus vor ihren Augen entrückt nach oben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und die Männer standen dort mit offenem Mund und haben das staunend betrachtet. Und da treten Engel zu ihnen und sprechen, ihr Männer von Jerusalem, was steht da hier mit offenem Mund und staunt? Ihr werdet Jesus so wiederkommen sehen, wie ihr ihn habt in den Himmel vor uns sehen. Das ist dieser Augenblick, wenn Jesus für seine Gemeinde kommt. Noch nicht auf die Erde. In die Wolken, in die Luft. Und dort werden die verstorbenen Gläubigen hinversammelt, nachdem sie neu gemacht wurden, den neuen Auferstehungsleib, makellos, ohne Schwachheit, herrlich. Und zugleich mit ihnen werden wir, die wir leben und übrig bleiben, die wir diesen Moment erleben, verwandelt werden. Es gibt eine Generation Christen und jede Generation Christen hofft, dass sie dazu gehört. Die werden nicht sterben, sondern die kriegen den neuen Auferstehungsleib übergezogen. Und Paulus hat sich danach gesehen, dass er nicht sterben muss. Er wollte nämlich nicht entkleidet werden, sondern mit dem neuen Leben überkleidet werden. Und dann werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und das geschieht in einem Augenblick, in einem Nu. Vielleicht heute Mittag beim Essen. Oder dann gleich. Ein Augenblick ist es weg. Und das kann jeden Moment passieren. Da gibt es keine Anzeichen davor. Passiert. Wenn Jesus auf die Erde wiederkommt, sichtbar, da gibt es Anzeichen dafür. Seht den Feigenbaum, da gibt es Hinweise. Aber für seine Gemeinde wie ein Dieb in der Nacht. Also wollen wir bereit sein, unserem Herrn hinterher. Denn dies Vergängliche, dies Verwesliche muss die Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dies Vergängliche die Unvergänglichkeit anziehen wird und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, so schließt Paulus sein Auferstehungskapitel, darum, meine lieben Brüder, seid fest und unerschütterlich, wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wenn das die Orientierung unseres Lebens ist, wir haben ein Ziel, wir leben auf die Auferstehung zu, wir leben auf unseren Herrn zu, dann sollen wir uns ja anstrengen und einsetzen, weil das nicht in der Luft, in den Wind gesprochen ist, weil das nicht umsonst ist. Wollen wir doch Menschen von Jesus erzählen, wollen wir uns für den Herrn einsetzen, für seine Ziele, ihm nachfolgen. Und wie geht das jetzt damit? Hast du Angst davor vor dem Moment oder freust du dich? Als der Mittelbach Max immer so über diese Dinge redete und ich als Jugendlicher zuhörte, bin ich immer kleiner geworden. Und habe gedacht, ach du Frack, Hauptsache das geht gut. Wenn die ganzen Gerichte da aufgemalt wurden und mir war es Angst. Aber es war eine heilsame Angst. Aber wir brauchen da keine Angst haben. Im Hebräerbrief steht, das zweite Mal wird Christus nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Das mit unserer Sünde, das hat Jesus am Kreuz geklärt. Wenn Jesus für uns wiederkommt, dann erscheint er denen, die auf ihn warten, zum Heil. Dein Heiland kommt dort, nicht dein Richter. Dort erscheint dein Heiland. Darfst du voller Zuversicht mit erhobenem Haupt ihm entgegenleben. Aber was ist denn jetzt mit denen, die nun schon gestorben sind? Was ist mit meinem Opa? Was ist mit meinem Mann? Was ist mit meinen Angehörigen? Die Frage treibt uns um manchmal. Die Bibel gibt dir nicht eindeutige Antwort. Sie lässt uns so ein bisschen durchblinzeln. Aber manche machen eine Lehre draus, für die ist es ganz einfach. Es ist so ein bisschen zwiespältig. Da gibt es solche und solche Bibelstellen. Ich will das mal euch mit hineinnehmen. Zum Beispiel Psalm 6. Denn im Tod gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Oder Psalm 115. Die Toten werden dich, Herr, nicht loben, keiner, der hinunterfährt in die Stille. Entschlafen. Aber es gibt auch die Geschichte, die Jesus erzählt von dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Und Lazarus starb auch und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß und wurde getröstet. Und der Reiche starb auch. Oder Jesus sagt zu dem Mitverurteilten am Kreuz, wahrlich, ich sage dir, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Das sind die beiden Punkte. Es ist wie so oft in der Bibel, es ist spannend und es ist eine Spannung, die man aushalten muss. Man kann das nicht in jedem Fall auflösen. Aber eins dürft ihr euch gewiss sein. Der nächste Programmpunkt für uns Christen ist die Auferstehung. Das nächste, was ihr bewusst wahrnehmt, ist die Gegenwart eures Herrn. Und ob du die Zeit bis dahin schläfst, und aufwachst und es ist da. Oder in der Zwischenzeit von Abrahams Schoß getröstet wirst. Das ist letztlich nicht so wirklich wichtig. Der nächste Programmpunkt ist Auferstehung. Und wir Menschen möchten gerne mehr wissen, wie ist denn das nun? Und oh, wie? Und da waren Bücher geschrieben und gemacht. Und alles, was wir wissen müssen, steht in der Bibel. Das ist eine zuverlässige Offenbarungsquelle. Alles andere ist schwammig. Woher soll man es sonst wissen? Und der ganze große Hype um die Nahtoderfahrungen, was da alles ist. Ich will nochmal zurück zu der Geschichte vom Lazarus. Der Reiche ist im Totenreich, im Scheuel, heißt es im Griechischen. Und er sieht Lazarus dort in Abrahams Schoß. Und er sagt, Vater Abraham, schick doch mal den Abraham, dass er mir ein bisschen Linderung verschafft. Nein, das geht nicht. Aber dann schick doch bitte jemanden zu meinen Brüdern, damit die nicht auch hier in diesen Ort der Qual kommen. Nein, das geht nicht. Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Aber Vater Abraham, wenn einer von den Toten auferstünde, dann würden sie doch umkehren und Buße tun. Nein, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht Buße tun, wenn einer von den Toten aufersteht. Das sagt Jesus uns. Und da wird doch Jesus seine Meinung nicht ändern und denken, ja, jetzt im 2000 und müssen wir mal ein paar Bücher über Nahtoderfahrung schreiben, damit die Menschen wissen, dass es nach dem Tod weitergeht. Wir haben die Schrift. Dort ist alles gesagt, was wichtig ist. Und was die Schrift nicht bekannt gibt, das muss man aushalten. Nicht über das hinaus, was die Schrift sagt, sagt Paulus. Wundert euch nicht darüber, sagt Jesus im Johannesevangelium, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die Gutes getan haben, Abteilung 1, und die Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichts, Abteilung 2. Wir haben in Gott der Ordnung. Das wusste sogar Daniel schon. Das hat er so, noch ein Ding, das gehört noch nicht zum Predigtext, das treibt mich aber immer ein bisschen um, hat vielleicht was mit dem Gericht zu tun. Klimawandel. Leute, lasst euch nicht verrückt machen. Wir lesen im Hebräerbrief, Jesus erhält alle Dinge durch sein mächtiges Wort. Nach der Sintflut. Genau. Solange die Erde besteht, werden die Voraussetzungen gegeben sein, damit Leben auf der Erde möglich ist. Lasst euch nicht von den gottlosen Menschen vor euch hertreiben. Wer keine Hoffnung hat, der sucht sich eine Ersatzreligion. Das ist es mittlerweile. Es geht um Geld, es geht um Macht, es geht um Panikmache, um Herrschen über die Menschen. Traut den Zusagen Gottes. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Ich muss nochmal zurück, ich habe es vergessen. Im Übrigen wird es mal einen Klimawandel geben, aber so weit sind wir noch nicht. Es ist nämlich bei der siebten Posaune. Das siebte Posaunengericht ist aufgeteilt in sieben Zornschalen. Jetzt bin ich fast bei Mittelbach, Max. Jetzt müssen wir mal eine extra Stunde halten. Und dort das vierte Zornschalengericht. Dem Engel wurde Macht gegeben, die Zornschale in die Sonne zu gießen. Und die Sonne wurde heiß. Und ihr wurde Macht gegeben, die Menschen zu versengen. Und die Menschen fluchten Gott und sie lästerten ihm und sie taten nicht Buße. Das ist ein Gericht Gottes, das kommt über die Erde, aber so weit sind wir noch nicht. Zurück. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die Christus angehören und danach das Ende. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Erst Gebet oder erst du? Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du uns Hoffnung schenkst, Hoffnung über den Tod hinaus und dass wir jetzt schon Anteil haben dürfen an deiner Auferstehung. Herr, das entscheidet sich nicht erst dann, wenn du uns rufst, sondern das entscheidet sich hier auf der Erde. Und du bietest uns dein Heil an. Du sagst uns, du hast uns freigekauft, du hast uns erlöst, uns ewiges Leben erworben durch deinen Opfertod am Kreuz. Und das dürfen wir glauben, daran dürfen wir bauen, darauf dürfen wir bauen und uns dran festklammern. Und hab Dank, dass du uns Zukunftsperspektive schenkst in deinem Reich. Und was dann kommt, das ist so unbeschreiblich wunderbar, dass wir das kaum fassen können. Aber wir dürfen wissen, wir werden bei dir sein, alle Zeit. Wir werden uns erkennen und wir werden dich erkennen. Hab Dank, dass du uns das schenkst und dass du uns in deinem Wort sagst, dass wir uns damit trösten können, dass wir darauf zuleben können, unser Leben ausrichten auf dich. Herr, und so will ich dich bitten für die Gemeinde hier im Dorf Chemnitz, setz sie doch zum Segen für den Ort, lass sie Licht und Salz sein, dass Menschen aufmerksam werden auf dich, dass sie Halt und Hoffnung finden bei dir, Zuversicht, Trost. Herr, nun ordne doch bitte das Gesagte in den Herzen und Köpfen der Geschwister, bring es in Ordnung und hab Dank für dein Wort. Und so wollen wir noch gemeinsam beten, wie du es uns, Herr Jesus, gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.